Wie wird man eigentlich Sachverständiger für Brandschutz? Wie gründet man ein Ingenieurbüro für Brandschutz? Ist der Weg geradlinig oder eher so ein bisschen zickzack? Und die einzelnen Herausforderungen, das besprechen wir heute mit einem Ingenieurbüroinhaber, nämlich mit Jörg Ulrich. Er hat ein Ingenieurbüro für Brandschutz, Sachverständiger. Und das Interview ist für alle die, die sich für dieses Thema, die sich dafür interessieren. Bleib bitte dran. Herzlich willkommen im Podcast Brandschutz to go. Mein Name ist Wenzel, Stefan Wenzel. In der heutigen Podcast-Folge habe ich den Jörg Ulrich eingeladen. Warum? Er ist Sachverständiger für Brandschutz. Er hat ein Ingenieurbüro für Brandschutz. Also das gesamte Paket. Wo ist sein Ingenieurbüro? Sein Ingenieurbüro ist in Diepoldiswalde. Wer überlegt, wo das ist bei Dresden. Aber jetzt sage ich erstmal herzlich willkommen im Interview, lieber Jörg.
Hallo Stefan, vielen Dank für die Einladung.
Ja, du hast ein Ingenieurbüro. Wir haben es kennengelernt, natürlich über LinkedIn, ist ja klar. Im Vorgespräch, das fand ich so spannend und so interessant, da hatte ich dir vorgeschlagen, ja, wir wollten gerne ein Fachthema nehmen, aber erstmal, um dich kennenzulernen, machen wir so ein bisschen, wer ist der Jörg? Jetzt habe ich schon gesagt, wo wir heute gelandet sind. Du hast ein Ingenieurbüro, du bist Sachverständiger bei Dresden. Das heißt wahrscheinlich auch eine Alpusnähe. Aber wie fing das Ganze eigentlich an? Nimm uns mal mit.
Wenn ich dich hinter die Kulissen schauen lasse heute und ein paar Fakten und Geschichten erzählen darf, dann vielleicht die Basis.
Ja.
83 in Dresden geboren. Mhm. Mein Vater ist Bauingenieur, Architekt, meine Mutter Friseuse. Und ich komme also aus den neuen Bundesländern, bin dort in einem Eigenheim auf dem Land aufgewachsen. Und die Grundschulzeit war also zu DDR-Zeiten, wo wir sogar nach Sonnabends in die Schule gehen mussten.
Ehrlich?
Das kennt man heute nicht mehr. Und so war es aber. Wir hatten dann die Wiedervereinigung und in dem Moment habe ich persönlich den Wandel so nicht spüren können. Ja, ich war Kind, für mich war das okay. Der große Wechsel war zu der Zeit einfach, dass ich aufs Gymnasium gekommen bin. Und mein Vater hat sich selbstständig gemacht. Mein Vater hat damals ein Architektur-Ingenieurbüro gegründet.
Ja.
Und war zu dem Zeitpunkt aufgrund des Arbeitseinsatzes und der Arbeitsmenge 71 Stunden im Büro in der Woche. Die haben von 7 bis 19, von Montag bis Samstag gesessen und Sonntag nochmal von 7 bis 12. Das war, in dem Moment hat es meiner Entwicklung nie geschadet, ja. Meine Mutter zu Hause alles sehr gut aufgefangen, hat uns besorgt. Und zur Wahrheit gehört ja auch, das hat ja auch unseren persönlichen Wohlstand, die Urlaube, die wir machen konnten und dergleichen,
ja,
entsprechend dargestellt. Gleichwohl war das für mich die Erkenntnis oder immer das Vorbild, das Leitbild meines Vaters, dass viel Arbeit, viel Einsatz, aber auch gute Ergebnisse mit sich bringt. Und dass das Leben, was wir führen durften, einem eben nie geschenkt wird. Meine Mutter hat sich dafür zurücknehmen müssen, die ist halbtags gearbeitet, hat dafür aber eben uns umsorgt, die Werte vermittelt. Und mein Vater war dann noch im technischen Ausschuss und dergleichen. Der war aber eben nicht viel zu Hause zu der Zeit.
Das kenne ich selber in Wahrheit. Meine Eltern waren auch selbstständig, hatten Lebensmittelgeschäft in Wahrheit und ja, das Thema Work war montags bis samstags natürlich. Und am Sonntag wurde bestellt und vorbereitet. Ganz klar. Wir beide kommen aus der Schublade viel Arbeit.
Alles zusammen war dennoch dann so, dass ich gesagt habe, für mich nach der 10. Klasse auf dem Gymnasium breche ich das Ganze ab. Warum? Meine Eltern haben mich trotzdem relativ kurz gehalten. Heißt, das Taschengeld war nicht hoch. Und gleichzeitig hat man als junger Mensch seine Wünsche und Träume. Und um die zu erfüllen, war für mich der Gedankensprung, ich mache nicht die 11. und 12. auf dem Gymnasium, ich gehe jetzt raus, ich lerne etwas. Da mein Vater mit der Baubranche ja als Architekt, Bauingenieur verwachsen ist, kannte ich letzten Endes vor allem eben die Bauberufe. Und als mein Onkel dann zu mir sagte, Elektriker, das ist die Krone des Handwerks.
Ist es, absolut.
Dann habe ich mich eben davon beeindrucken lassen und habe das dann tatsächlich gelernt.
Mega. Ich habe es auch gelernt. Es ist nicht genau Elektriker, aber Energiegeräte, Elektroniker. Bis dahin sind wir nah beisammen. Aber ich glaube, mal schauen, wie es weitergeht.
Ja, danach, wie das so schön noch war zu dieser Zeit, rief die Armee. Heißt, ich habe die Lehre tatsächlich beendet, oder was heißt tatsächlich beendet? Ich habe die Lehre beendet und bin dann unmittelbar nach Eggesin zum Grundwehrdienst eingezogen worden.
Okay.
Auch das war eine ganz tolle Erfahrung, weil in dem Moment man auch diese Seite einmal kennenlernen durfte. Wir durften mit allen möglichen Waffen agieren. Ja, wir haben Panzerfaust geschossen und Granaten geworfen und dergleichen. Ich will das nicht verherrlichen, aber es war eine Erfahrung, die ich heute auch für mich nicht missen möchte. Auch die Eingliederung in eine Gruppe, die Hierarchie, die strikte Hierarchie, die kennt man so und in diesem Maße. Natürlich nehme ich den Lehrer ernst als meine Bezugsperson innerhalb der Klasse. Oder in der Kita, wie auch immer, das Personal. Aber bei der Bundeswehr war das schon nochmal eine ganz eigene Hierarchie, die sich dort eben aufgrund der Belange auf der Schulter ausgezeichnet hat. Und dort waren Dinge zu lernen, die ich glaube, die ich hätte im Zivildienst so nicht erlebt hätte.
Never, nein.
Ich bin dann nach Neubrandenburg gekommen. Und insgesamt ja 9 Monate.
Ja, ja.
Und bin dort in den Stab gewechselt, heißt in die Planungshierarchie hineingerutscht. Okay. Ich war dort Mädchen für alles, wenn du so willst. Und am Telefon bin ich immer rangegangen mit Fernmeldenetzmanagement Operationszentrale.
Alles klar.
So sollten wir rangehen und so waren wir strukturiert. Zur Wahrheit gehört auch, wir hätten nur im Kriegsfall wirklich viel zu tun gehabt. Heißt, da wir im Nicht-Kriegsfall waren, waren wir jetzt nie überlastet, möchte ich mal.
Nett formuliert. Wir wissen das einzuordnen.
Und so gab es dann Sonderaufgaben. Und die Sonderaufgaben, das war wirklich das Spannende. Du kannst dir vorstellen, ich bin dann zu S2 und S3 gekommen, das heißt Geheimhaltung. Und ich durfte dann, ich vermute, die entsprechenden Hauptmänner und die mit etwas mehr auf der Schulter haben da etwas gesehen, die haben dort dann Aufgaben verteilt. Aufgabe war zum Beispiel, dass ich aus der Kaserne rausgeschafft wurde, im Auto hinten im Kofferraum versteckt und sollte dann wieder in die Kaserne eindrehen.
Das war dein Job?
Das war zum Beispiel eine Aufgabe.
Aha.
Auch eine Aufgabe, da sind wir tatsächlich mit MP und so weiter losgefahren, hatten was im Kofferraum, was uns nicht gesagt wurde, und haben das in Deutschland in einen Bunker gebracht. Sind dann mehrere Kilometer quasi in den Berg hineingefahren, da war eine Stadt drin. Und sowas gibt es auch in Deutschland. Und das durfte ich dann sehen. Dort wurde ich ausgewählt, das entsprechend dort zu verbringen. Und das waren Erlebnisse, die auch wiederum ich nie missen möchte.
Ja, haben einen geprägt, natürlich, ja.
Die Bundeswehrzeit war dann nach 9 Monaten vorbei.
Das ging ja im Wahrheit schnell rum, ja. Also 9 Monate ist ja dreimal umdrehen, würde ich heute sagen, ja.
Absolut. In dem Moment hat sich's, glaube ich, nie ganz so angefühlt, aber rückblickend auf jeden Fall. Ich bin dann als Elektriker weiterarbeiten gegangen.
Natürlich, du hast die Ausbildung zum Elektriker, das hast du wahrgenommen, ja.
Und habe dann für 7,60 Euro Baunebengewerke entsprechend angefangen zu arbeiten.
Das ist ein
Heute
sichtlicher Stundenlohn, ja.
Heute unvorstellbar, damals 2006 völlig normal.
Mhm.
Führbar Nebengewerke.
Mhm.
Hab dann aber gemerkt, dass das für meine Wünsche und Bedürfnisse eben nicht so richtig reicht.
Mhm.
Bin zwar auf Montage gewesen, heißt, du hast die Auslöse und dergleichen schon für dich generieren können.
Mhm.
Aber hast dafür deine Freundin nicht gesehen, deine Freunde nicht gesehen.
Ja.
Also du musstest Abstriche machen. Und diese Abstriche war ich dann nach zwei Jahren nicht mehr gewillt zu tragen. Mhm. Auch weil du in der Endlichkeit des Lohnes ja angekommen warst.
Klar.
Für mich war dann klar, ich muss doch wieder das Rad zurückdrehen und muss mich an den Punkt zurückbegeben, als ich bei der 10. Klasse aufgehört habe. Heißt, ich habe dann tatsächlich das Abitur nachgeholt.
Hm.
Und das war brutal, wenn du dir vorstellst, dass ich zu dem Zeitpunkt 5,5 Jahre, heißt 5,5 Jahre, keine Schule mehr gesehen habe. Die Berufsschule war ja Spaß gegen das, was dich dann im Abitur erwartet hat.
Ja, ja.
Und wenn du dich dann die erste Stunde hineinsetzt in das Ganze, und die Englischlehrerin fing von an in Vollzeit, heißt die ganze Stunde in Englisch zu sprechen, kein deutsches Wort zu sprechen, dann war das nach 5,5 Jahren völlig ohne Englisch erstmal ein Schlag.
Ich also kann auch immer allen empfehlen, zieht das durch, weil es wird nicht besser, ja? Also
okay. Das ist wahrscheinlich wie wenn du dir einen Weisheitszahn auf der einen Seite ziehen lässt und dann sind die anderen dran.
Schöner Vergleich, aber...
Auf jeden Fall, ja, das ging mit Mathe weiter und dergleichen. Mhm. Das war tatsächlich brutal.
Mhm.
Und so kam nach den ersten anderthalb Wochen tatsächlich die Frage für mich auf, mache ich das oder werfe ich das hier an der Stelle wieder hin? Ich habe mich damals entschieden, das nicht hinzuwerfen und das tatsächlich in Vollzeit zu machen. Und Vollzeit, damit meine ich, es war nicht anders möglich, außer nach der Schule das Ganze nachzubearbeiten, heißt das, was am Tag beschrieben, besprochen wurde, nochmal aufzuarbeiten, mir selber aufzuarbeiten und dann auch in Form von Zusatzaufgaben, von Übungsaufgaben das Ganze weiter voranzutreiben. Das war also eine absolute Fleißsache und am Ende des Tages bin ich hier mit 2, irgendwas, niedriger 2, Bereich rausgegangen und war von 35 Teilnehmern, die an dem Fachabitur teilgenommen haben. Wir haben das übrigens ein Jahr geschrieben, also wir haben das Abi in einem Jahr gemacht. War ich einer von 6 Leuten, die das bestanden haben.
Ach komm. Der Rest ist also durchgefahren.
Das war echt, weil das eine Jahr an der Stelle wirklich sportlich war.
Mhm.
Nichtsdestotrotz, für mich war immer beruhigend, ich konnte ja immer auf meinen Gesellenbrief zurückschauen. Ich hatte immer im Hinterkopf, wenn das hier schief geht, wenn du die Nerven verlierst, die Lust verlierst, du hast diesen Abschluss und du willst da eigentlich nicht wieder hin, aber dennoch war es eine Beruhigung, dass kein Worst-Case-Szenario entstehen kann, da ich nicht ins Nichts falle. Und mein damaliger Chef hatte mir auch immer wieder die Tür aufgemacht, wenn hier irgendwas ist, du bist morgen sofort wieder auf Baustelle. Der Elektriker hat mir an sich Spaß gemacht und ich glaube auch, Elektriker ist ein Beruf, du kannst von allem etwas, ja, du kannst ein bisschen verputzen, du kannst dies, du kannst das, du hast einen Einblick in sämtliche Sparten und auch für den späteren Weg war das entscheidend.
Okay, dann hast du Abitur gehabt.
Und dann mit dem Abitur alleine passiert noch nie viel. Es musste also ein Studium rangehangen werden. Und das, den Elektroingenieur, den wollte ich nicht machen. Mein Vater hatte, wie gesagt, das Architektur- und Ingenieurbüro. Das lief zu diesem Zeitpunkt auch richtig gut. Und so war für mich der Weg klar, ich werde Bauingenieur.
Ja.
Habe mich dann beim Bauingenieurstudium angemeldet, habe diesen Einstellungstest bestanden, habe dann losstudiert, ganz tolle Leute kennengelernt. Wir sind heute noch Freunde. Das Netzwerk begann also in diesem Moment quasi sich aufzubauen. Und als es dann soweit war, dass es zur Diplomarbeit ging, sprach ich mich mit meinem Vater ab, welches Thema ich denn bearbeiten könnte. Bitte stell dir vor, 150 Seiten zu einem konkreten Themengebiet. Ich für mich hatte beschlossen, durch die Elektriker-Ausbildung, durch den gesamten Lebensweg, du wirst Bauleiter. Du gehst auf Baustellen, du machst vielleicht ein bisschen was mit Preisen und dergleichen. Und das ist das, was du für dich siehst. Mein Professor sah das anders. Der Professor, der mir zugeteilt wurde, um meine Diplomarbeit abzunehmen, nahm meine zweiseitige Vorstellung, überflog die Überschrift, legte es zur Seite und sagte, Herr Ulrich, das machen Sie nicht. Das war für mich in dem Moment tatsächlich ein Schock.
Ja, das war ein Brett, ja.
Und er führte dann aus, Herr Ulrich, Brandschutz ist zurzeit. Das kommt ganz groß raus. Sie machen eine Diplomarbeit über Brandschutz. Für mich war das befremdlich zu diesem Zeitpunkt, weil bei uns der Brandschutz das Nebenfach vom Nebenfach war. Wir hatten in diesem Fach nicht mal eine Prüfung im Studium. Da zählte nur Teilnahme.
Anwesenheit.
Haken.
Haken machen, Unterschrift oder ich weiß es nicht, ja.
Das Gute war, ich war zu diesem Zeitpunkt beim Ingenieurbüro von meinem Vater nebenberuflich tätig.
Ja.
Oder neben dem Studium tätig. Und komplett auf diese Diplomarbeit konzentrieren. Und das wurde mir ermöglicht. Und zum Glück konnte ich dort die Diplomarbeit so fertigen, dass ich mich sehr tief einarbeiten durfte. Der Professor mir viele Aufgaben gegeben hat, von Evakuierungsberechnung über Brandlastberechnung, über einzelne Modellbetrachtung bis hin zum Brandschutz nochmals selber. Und dort war der Start, die Basis für den Brandschutz schon vorzüglich gelegt. Nichtsdestotrotz war in dem Moment für mich noch im Hinterkopf, dass ich beim Ingenieurbüro von meinem Vater einsteigen.
Natürlich, die Tür war ja immer auf und da würde sich ja jeder Papa freuen. Für mich so ein bisschen die Schublade, das war auch, ja, Glück, Zufall, ja. Also, dass der Professor das Wort Brandschutz da in den Topf geschmissen hat. Hattest du ja null auf.
Rückblickend war es eine Lebensentscheidung und rückblickend hat dieser Mann mich auf meinem Lebensweg signifikant beeinflusst, ohne dass wir beide das in dem Moment sicherlich wussten.
Nee, gar nicht. Ja.
Jetzt kam aber der nächste Stolperstein. Die Diplomarbeit war verteidigt, die war sogar sehr, sehr gut verteidigt. Das hat mir auch sehr großen Spaß gemacht. Aber 2008 war die Finanzkrise und 2009, als ich dann fertig war mit Studium, sagte mein Vater mir, ich habe gerade 3 Leute entlassen.
Ich kann da nicht meinen Sohn einstellen, nur weil du mein Sohn bist. Also ich komme gerade kaum selbst über die Runden.
Und genau so war's. Und da brach für mich natürlich wieder im ersten Moment erstmal mein persönliches Kartenhaus, meine Gedanken wieder ein Stück weit zusammen. Nichtsdestotrotz war mir in dem Moment klar, dass es auch eine Chance bedeutet und dass ich eben auch gerade wieder andersrum auch jetzt Möglichkeiten auftun, die sich vorher nicht aufgetan haben. Wäre ich einfach weggegangen, hätte es ja auch sein können, mein Vater ist traurig beziehungsweise ich will nicht sagen, möchte das nie, aber hätte sich vorgestellt, dass ich dort mit einsteige.
Ja, genau.
So war der Weg natürlich freier. Und für mich in dem Moment klar, ich möchte mich beim Prüfingenieur Brandschutz bewerben. Ich will sofort dahin, wo ich nochmal ein anderes Level erreichen kann. Hab mich also, dann bewogen,
du hast
bei vielen Prüfingenieuren.
Also das Thema Sachverständiger war das Thema, ja? Prüfsache.
Naja, im Bauordnungsrecht ist es so, dass du den Brandschutznachweis als Bauvorlage erstellt eine Person.
Ja.
Dann wird diese Bauvorlage, dieser Brandschutznachweis eingereicht bei der Behörde und die Behörde selber, heißt die Bauaufsicht, prüft den Brandschutznachweis nicht selbst. Das traut die Behörde sich nicht zu. Und da gibt es ein zweites Augenpaar in Sachsen hoheitlich beauftragt, in Bayern privatrechtlich und so weiter. Das ist also ein bisschen unterschiedlich. Aber ein zweites Augenpaar, was diesen Brandschutznachweis dann prüft und für die Behörde freigibt.
Da schau her. Aha.
Und an dieser Position habe ich mich dann eingegliedert, dass ich also zum Prüfingenieur gegangen bin und als prüfender Mitarbeiter die Ergüsse von anderen lesen, bewerten und entsprechend mit einem Prüfbericht versehen durfte. Natürlich hat das am Anfang nicht in dieser Selbstständigkeit geklappt. Heißt, ich hatte dort tatsächlich eine Chefin, Professor Dr. Heimann, die mich dort an die Hand genommen hat und mich top ausgebildet hat. Auch die tragende Säule im Büro, der Andreas Hensch, hat dort mich letzten Endes zudem erstmal mich so auf die Füße gestellt, dass ich tatsächlich nach einem halben Jahr oder wie auch immer schon ganz gute Prüfberichte rauslassen konnte. Der Vorteil war, beim Prüfingenieur Brandschutz, du siehst ja immer schon die fertige Lösung vor dir liegen. Heißt, du hast das Projekt und darfst die Gedanken, die ein Fachkollege zu diesem Bauvorhaben, zu diesem Problem hatte, lesen, sehen, musst du das nicht selbst ausdenken. Das ist für einen Anfänger natürlich ein Geschenk, wenn du permanent die guten und schlechten Wege der Berufskollegen siehst und daraus deine persönlichen Schlüsse ziehen kannst. Was ist ein guter Weg? Was ist ein schlechter Weg? Was ist unreichend beschrieben? Was ist sehr schön beschrieben? Wo sollte man sich ein Stück weit um die ganzen Dinge drumherum begeben? Wo muss es auf dem Punkt sein? Das Ganze ist dann trotzdem nach anderthalb Jahren auseinandergelaufen. Ich wollte mich weiterentwickeln. Ich wollte zur IPOS den Fachplaner, den Sachverständigenkurs machen. Und wir konnten uns dann nie zusammen einigen, sodass ich einfach weitergezogen bin.
Da haben die nicht wirklich was falsch gemacht, sondern das ist einfach ein Lebensweg, glaube ich. Ja.
Auch wieder eine Lebensentscheidung. Ein glücklicher Umstand. Ich bin damals zum Ingenieurbüro Eulitz, zum Thomas Eulitz gewechselt. Der Thomas Eulitz ist eine ältere Generation. Der Professor Dr. Gebotisch hat dieses Jahr auf den IPOS Brandschutztagen gesagt, ich hatte jetzt mal wieder einen alten Brandschutznachweis vom Herrn Eulitz in der Hand. Wer von uns hat nicht, zumindest die alten Hasen hier im Saal, nicht schon einmal vom Herrn Thomas Eulitz was gelernt? Auch IPOS hat der Thomas Eulitz, damals war er quasi der Hauptdozent. Er hat auch, glaube ich, die Basis gelegt für viel, was wir heute im Brandschutznachweis sehen, sei es die Struktur, sei es das Wording und dergleichen. Und der hat zu dem Zeitpunkt jemanden gesucht. Und auch das ist wieder etwas, was nicht vorhersehbar war und was, ja, was mir dann in die Karten gespielt hat. Ich habe mich dann vorgestellt und bereits im Vorstellungsgespräch äußerte er dann, ich will in einigen Jahren meine Firma übergeben. Ich glaube, Sie können das fachlich und menschlich. Das war für mich auch etwas, wo ich gesagt habe im Vorstellungsgespräch, damit rechnest du nie. Und das kann dass es dann machen. Gelingt, in genau. diesen ja. zwei Stunden, ja, ohne dass ich ja das Ziel hatte dahingehend, Mhm. Ich wollte einen Anstellungsvertrag. Ich wollte mich weiter festigen in meinem beruflichen Weg.
Mhm.
Dann sowas aufgezeigt zu bekommen, das war toll. Wir hatten also von Minute eins ein fantastisches Verhältnis und der Herr Eulitz hat mich auch massiv an die Hand genommen. Wir haben insgesamt, oder ich habe insgesamt in den 7 Jahren, wo ich dort war, 850 Prüfberichte geschrieben. Das heißt, 120 im Jahr etwa, 86 Bauüberwachungen noch im Jahr, über 600 insgesamt.
Ja.
Also du weißt, was wir dort durchgespult haben. Und er hat mich in den ersten Jahren fast nie alleine laufen lassen. Er ist immer mitgefahren. Wir sind immer zu zweit auf Baustelle gegangen und dort konnte ich viel lernen. Und das, denke ich, ist rückblickend auch die Basis gewesen, sich also nie in den Übermut zu begeben. Ich habe jetzt eine gewisse Schwelle erreicht, ich habe jetzt eine gewisse Erfahrung erreicht, sondern es geht eben immer mehr. Mhm. Und die Selbstüberschätzung ist an der Stelle grundverkehrt, sondern Demut und Dankbarkeit ist vielleicht ein Stück übertrieben, aber spiegelt es am Ende doch ganz gut wider. Und dafür bin ich heute noch dankbar.
Mhm.
Nichtsdestotrotz, wir haben uns dann, und das, darauf blicke ich mit einem weinenden und mit einem lachenden Auge zurück, haben wir uns dann im Zuge der Firmenübergabe, im Zuge der Neustrukturierung auseinanderdividiert.
Okay.
Und das relativ schnell. Also binnen 4 Wochen habe ich dann gekündigt. Und das war etwas, wo ich glaube, wo wir beide nicht damit gerechnet hatten.
Mhm.
Dennoch gab es in diesem Moment eben nicht mehr den Weg und wir haben uns also nach den 7 Jahren dann tatsächlich getrennt.
Genau, geschäftlich getrennt, ja. Mhm.
Für mich war dann klar, ich versuche jetzt die Selbstständigkeit. Dort bin ich also wieder mehr eben reingerutscht.
Mhm.
Es war für mich die nächste Stufe, klar,
mhm.
aber ich hatte das nicht vorbereitet.
Gar nicht, ja.
Und na klar hatte ich einen kleinen Background, in dem ich über meinen Vater sein Büro damals ein paar Aufträge gekriegt habe. Das hat mich aber noch lange nie satt gemacht.
Mhm.
Und hier kam dann eben das zum Vorschein, was ich bis dahin massiv unterschätzt hatte. Das augenscheinlich aufgebaute Netzwerk.
Mhm.
In dem Moment, oder lass es 1-2 Wochen nach der Selbstständigkeit, nach dem Ausschließen passiert sein, man hat ja noch eine Kündigungsfrist von 4 Wochen, heißt, das trug sich entsprechend rum, dann war man 2 Wochen am Markt und dann klingelte das Telefon und die Aufträge kamen. Es kam noch nicht in dem Maße, dass eine Vollauslastung da war. Aber ich hatte das Glück, dass in dem Moment ein befreundeter Planer, der auch ein eigenes Büro hat, sagte, ich weiß, wo gerade ein Krankenhaus geplant wird. Und ich habe da gute Verbindungen hin. Das wäre mein Geschenk an dich für den Start. Und dann habe ich tatsächlich mich dort vorgestellt und die haben mich genommen aufgrund der Empfehlung des Kollegen.
Mhm.
Und da durfte ich im Uniklinikum einen großen Krankenhausneubau B planen.
Das passiert einem nicht täglich, auch wenn man länger am Markt ist, ja. Also.
Und ich hatte bereits das als eine hohe Dankbarkeit und als großen Glücksfall empfunden. Und wiederum eine Woche später, wahre Geschichte, klingelte wieder das Telefon. Ein 300-Mann-Ingenieurbüro. Ich kannte dort die Brandschutzabteilung gut, also die 300-Mann-Brandschutzbüros.
Ja, ne, die komplett. Ja.
Und sagten, wir haben eine Chipfabrik.
Mhm.
Ich traue mir das aber nie zu, Jürg. Du bist doch jetzt selbstständig.
Mhm.
Kannst du nie? Hast du nie Zeit?
Mhm.
Na klar habe ich Zeit.
Mhm.
Und so sind wir dann mehrfach nach Stuttgart geflogen. Wir waren dann im Auswahlverfahren.
Mhm.
und haben dann, ich habe dann die Leute von mir überzeugen können.
Mhm.
Und wir durften dann den Brandschutznachweis schreiben. Die Chit-Fabrik ist dann für 1,5 Milliarden tatsächlich gebaut worden, steht heute, ist in Nutzung. Und ich durfte den Brandschutznachweis schreiben. Und diese zwei Leuchtturmprojekte zum Anfang der Selbstständigkeit, das war natürlich ein massives Zugpferd, quasi ein Raketenstart. Man kann sich vorstellen, wie schwierig das ist, diese Projekte zu akquirieren. Und die wurden mir quasi entsprechend vorgelegt. Und diese Projekte machst du nie jeden Tag. Die mache ich auch heute nicht jeden Tag. Aber tatsächlich ist das Netzwerk weiterhin so geblieben, als dass ich sehr zufrieden sein kann.
Das sagen von außen sicherlich der ein oder andere, da hast du Glück gehabt. Nein, du musst vorher das gemacht haben. Dann hast du, es gibt eine kausale Kette. Das Wort Glück wurde mir auch schon mal gesagt bei meinem Lebensweg. Oh, dann sagt man kurz, nein, es ist nicht alles Glück. Ja, sicherlich schön, aber dass es passiert, da gibt es Chancen, aber die muss man auch ergreifen, ja.
Und erkennen. Das Wichtige ist, die Chancen zu erkennen und dann die Chancen zu ergreifen und immer seinen persönlichen Weg insofern zu sehen, als Zwischenschritt oder als nächsten Schritt zumindest.
Mhm.
Und das war ja dann es war ja nicht beendet. Auf diesem Weg musstest du natürlich viele Menschen überzeugen. Du musstest natürlich auch erstmal dich so weit präsentieren, sei es vom persönlichen Verhalten, als auch von der Ausstrahlung, als auch von der fachlichen Eignung, dass du diese Schritte immer auf allen Ebenen erreichst. Wenn du fachlich ganz toll bist, aber menschlich eben nicht, dann behaupte ich, wirst du den nächsten Schritt nicht schaffen.
Richtig.
Und somit sind die Lebenserfahrungen, die mir mein Vater mitgeben konnte, aufgrund seiner vielen Arbeit, aufgrund seines Aufbaus, seines Büros, aufgrund der persönlichen Ausbildung meiner Mutter, so möchte ich es mal nennen, also im Sinne von, die mir die Ausbildung gegeben hat, die mich ja im Wesentlichen erzogen hat, ja, die mir mein Wertegefühl vermittelt hat.
Mhm.
Und dann eben auch die beruflichen Erfahrungen oder selbst die Armeeerfahrung. Das sind alles Sachen, die bleiben hängen. Und auch zwischendurch darfst du nicht stehen bleiben. Ich habe bei IPOS dann den Fachplaner gemacht, den Sachverständigen gemacht, habe die Bauvorlageberechtigung erreichen können.
Mhm.
Und auch das waren ja Wege zwischendurch, wo ich immer wieder geschaut habe, wo kann ich einen Abschluss einsammeln, wo kann ich entsprechend mich weiterbilden, wo könnte ich den nächsten Schritt setzen. Die Bauvorlageberechtigung oder den Fachplaner, das hat im Portemonnaie genau gar nichts ausgemacht.
Mhm.
Das hat eher Geld gekostet, das hat eher die Zeit am Wochenende noch gekostet, wo diese Ausbildung stattgefunden hat. Nichtsdestotrotz habe ich sie gemacht und später, gerade die Bauvorlageberechtigung, war dann essentiell. Wenn ich die erst gemacht hätte, in dem Moment, wo ich sie wirklich gebraucht habe, dann hätte ich vielleicht wieder den Fokus ein Stück weit verloren und so war es, ging es immer ein Stück weit auf der schnellen Spur weiter.
Mhm.
Und seit 2019 bin ich bei IPOS als Dozent tätig und darf sogar mein Fachwissen entsprechend weitervermitteln.
Mhm. Da hatten wir auch mal kurz über den uns allbekannten vielleicht Herrn Meier gesprochen, ja? Den Josef Meier. Ich habe verstanden, du hast ihn beerbt, ja? Oder wie würdest du es
formulieren? Ja, also zumindest habe ich seine Vorträge übernommen.
Mhm, zumal ich, ja.
Und ich habe also die Skripte bekommen von ihm, die er jahrelang gehalten hat und habe die auf mich ein bisschen angepasst. Jeder hat einen anderen Weg, aber letzten inhaltlich habe ich da viel übernehmen dürfen und habe bei ihm ja selber auch noch die Ausbildung gehabt. Und das ist also putzig, wenn du in dem Moment vor der Klasse stehst, wo du selber vor ein paar Jahren gesessen hast.
Das glaube ich, ja. Das habe ich noch nicht erlebt. Das ist sehr spannend, ja.
Und so alt war ich zu dem Zeitpunkt auch noch nie. IPOS hat mich angesprochen. Das hatte mich auch sehr gefreut, dass ich mich nicht in Stellung gebracht habe, sondern ich gefragt wurde. Mhm.
Da würde man von außen sagen, also ich würde sagen, alles richtig gemacht.
Zumindestens, glaube ich, sind wir beide, heißt IPOS und ich, nach wie vor damit sehr zufrieden. Das macht großen Spaß. Mhm. Und so vor 30, 40 Architekten, Ingenieuren zu sitzen, die ja alle auch einen Pfund von Wissen über die Jahre sich erarbeitet haben. Das heißt, du hast keine Laien vor dir sitzen, sondern du hast eben Profis vor dir sitzen. Mhm. Und die sind natürlich ein total tolles Kollegium, mit dem man sich dann auch an einzelnen Punkten reiben kann. Und das macht Spaß.
Jetzt hast du ein Ingenieurbüro. Du bist beim IPOS beschäftigt. Das Ingenieurbüro haben wir gerade gelernt. Gibt es ja auch schon ein paar Jahre. Da habe ich jetzt keine Sorgen, dass ich was... Wie siehst du denn den Ausblick? Jetzt guck mal trotzdem noch mal nach vorne.
Also Ausblick ist in dem Moment, ich habe nächstes Jahr tatsächlich schon 10-jähriges Bürojubiläum. Mhm. Ich bin jetzt also im 10. Jahr. Mhm. Anfang nächsten Jahres dann die 10 Jahre voll.
Ja.
Und bin positiv. Mhm. Ich denke, wir haben einen Wechsel erlebt in Bezug auf die Projekte. Die Mehrfamilienhäuser oder der große Wohnungsbau ist tatsächlich so am Markt nicht mehr vorhanden. Mhm. Das war für uns natürlich immer ein tolles Projekt, weil letzten Endes der Weg ist natürlich bei den Mehrfamilienhäusern ähnlich. Und damit ist der Bearbeitungsaufwand immer ein Stück weit schön, weil ich viel duplizieren kann. Inzwischen ist es auch viel in die Sanierung gerutscht, heißt, wir bearbeiten auch bestehende Objekte und führen die an das heutige Beordnungsrecht heran, arbeiten mit Abweichung, Erleichterung und dergleichen. Dennoch, ich bin positiv und ich denke, der Markt wird zumindest im Brandschutz weiterhin positiv bleiben und wir unser Auskommen haben. Mhm.
Ich würde sagen, das ist ein gutes Schlusswort. Lieber Jörg, ich sag mal vielen Dank, dass du uns bei deiner Reise, die da über mehrere, sogar viele Stationen ging und dann gab es wieder eine Abzweigung, der nächste Weg ging. Das ist nicht trivial. Für Menschen, die im Brandschutz auch mal gerne weiterkommen wollen, ich weiß, der Jörg ist in derselben Welt auch erreichbar. Nehmt mal bitte gerne Kontakt auf, wenn ihr nochmal eine Nachfrage habt. Ob man es links oder rechts machen sollte, am Ende muss es jeder selber entscheiden. Aber so sage ich jetzt nochmal vielen Dank für die Zeit und die Teilnahme an deinem Lebensweg. Jörg, vielen Dank.
Vielen Dank, Stefan.